Ja, liebe Geschwister, ich bin dem Herrn dankbar, dass ich unter euch sein darf. Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören dürfen und auch vertrauen dürfen, dass Gottes Wort seine erbauende Kraft entfaltet, dort wo wir es verkündigen in Treue, dort wo wir darauf hören mit einem offenen Herzen. Das möchte ich uns daher schenken, auch heute Abend, dass wir dieses Thema wirklich anhand des Wortes Gottes miteinander betrachten können, geistliche Aufbauarbeit im Haus Gottes. Ich habe das Thema formuliert bewusst, Ermutigung zu geistlicher Aufbauarbeit im Haus Gottes. Ich denke, wir brauchen eine solche biblische Ermutigung, denn das, was wir als Aufgabe von Gott anvertraut bekommen haben, auch in der heutigen Zeit, nämlich Mitarbeiter zu sein am Aufbau seiner Gemeinde, seines Hauses. Das ist eine herausfordernde, eine schwierige Aufgabe. Eine Aufgabe, die mit Rückschlägen, mit Entmutigungen, mit Anfechtungen mancherlei Art verbunden ist. Und ich denke, wir brauchen auf der einen Seite die Orientierung an der Bibel, dass wir erkennen, wie eigentlich diese Aufbauarbeit von Gott gedacht ist, wie wir sie ausführen sollen, und zum anderen auch die Ermutigung, ja, dass unser allmächtiger Gott mit uns ist, wenn wir in der Abhängigkeit von ihm diese Arbeit auf uns nehmen. Vielleicht am Anfang einfach eine Erinnerung an die biblischen Grundlagen, auch für dieses Bild der Bauarbeit. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das finden wir in der Schrift selbst. Die Bibel lehrt uns, dass wir als Gläubige, die wir an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, Teil des Leibes des Christus sind. Das ist ein organisches Bild. Das Bild von einem Organismus, wo Christus das Haupt ist und alle Gläubigen auf der Erde seinen Leib bilden. Aber wir haben auch ein anderes Bild in der Bibel, immer wieder. Und es ist das Bild des Hauses Gottes. Dass die Gemeinde als Ganzes das Haus Gottes bildet, den Tempel Gottes, in dem der lebendige Gott wohnt. Lass uns dazu vielleicht einmal zwei Bibelstellen miteinander lesen. Wir werden heute Abend eine ganze Reihe von Bibelstellen miteinander betrachten. Ich bitte auch um Geduld. Es wird vielleicht schon ein etwas längerer Vortrag werden. Da warne ich schon mal vor. Aber ich denke, wir dürfen aus dem Reichtum von Gottes Wort schöpfen und wollen darauf hören, was der Herr uns dazu zu sagen hat. 1. Petrus, 2. Kapitel. Ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, nämlich zu dem Herrn Jesus Christus, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben, wozu sie auch gesetzt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ja, soweit vielleicht. Also hier wird deutlich gemacht, jeder Gläubige wird gesehen als ein lebendiger Stein. Und die Gemeinde als Ganzes wird gesehen als ein geistliches Haus, als ein Haus, das durch den Geist Gottes gebildet wird. Nicht durch Menschenwerk, nicht durch Organisation, sondern durch den Geist Gottes. Epheser 2, Vers 19 bis 22 noch als ergänzende, ebenfalls ganz wichtige Bibelstelle zum selben Thema. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Wir können da gar nicht in der Tiefe heute Abend drüber nachdenken. Was es bedeutet, dass der lebendige Gott sich bereit gefunden hat, in der Mitte von Menschen, von sterblichen Menschen, die einmal Sünder waren, die einmal unreine, abscheuliche, von der Sünde verdorbene Geschöpfe, dass der lebendige Gott bereit ist, in ihnen und in ihrer Mitte zu wohnen, sodass er die Gemeinde einen Tempel Gottes nennen kann. So wie im alten Bund, Gott wohnte in seinem Heiligtum, in seinem Haus, im Tempel, im Allerheiligsten. So sagt die Schrift, der heilige Gott wohnt inmitten seiner Gemeinde. Er ist der Mittelpunkt, an dem sich alle ausrichten. Also die Gemeinde wird mit einem Haus verglichen. Einem Haus, dessen Lebenszweck das ist, dass der lebendige Gott darin Wohnung hat und dass ihm, wie wir in 1. Petrus 2 gelesen haben, Ehre, Dank und Anbetung, Priesterdienst dargeboten wird. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das bewusst machen. Oftmals wird heute die Gemeinde nur noch als eine Organisationsform gesehen, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Nun, es ist eine ganz wichtige Aufgabe der Gemeinde. Gar keine Frage. Zeugen zu sein für den lebendigen Gott unter den ungläubigen Menschen. Aber die Bibel lehrt uns, dass die Gemeinde Gottes noch eine wesentlich höhere Berufung hat. Nämlich, dass sie hier auf der Erde einen Tempel bildet, in dem der lebendige Gott angebetet wird. Und das angesichts einer Menschheit, die für den lebendigen Gott nur Undank, Lästerung, Fluchen und Verwerfung übrig hat. Das muss uns mal bewusst sein. Die Gemeinde Gottes ist der einzige Ort, an dem dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, hier auf der Erde bewusst von erlösten Menschen Dank, Ehre und Anbetung zuteil wird. Und nicht zuletzt deshalb sind wir auf dieser Erde. Nicht nur, um das Evangelium weiter zu verbreiten, sondern um Gott zu ehren, der uns errettet hat in seiner großen Gnade. Ja? Also diesen Blickpunkt, der vielleicht nicht immer so ganz bewusst gesehen wird, möchte ich mal ganz bewusst auch hervorheben. Ja? Die Gemeinde ist auf der Erde, um Gott zu verherrlichen, um Gott anzubeten, um Gott Priesterdienst darzubringen in diesem heiligen Tempel, der die Gemeinde selbst ist. Und das Interessante ist, diese Gemeinde ist nicht ein für alle Mal fertig. Sondern sie wird verglichen mit einem Haus, an dem ständig gebaut wird. Von Pfingsten, von der Gründung der Gemeinde an, bis zur Entrückung, ist dieser Bau nicht fertig. Es werden ständig dem Herrn sei Dank lebendige Steine hinzugetan. Vielleicht haben wir in unserer Mitte auch ein paar lebendige Steine, die noch nicht so lange in dem Bau sind. Aber das andere ist, dass dieser Bau auch innerlich wachsen, reifen muss, beständig zubereitet wird, damit er zu Christus hin wächst. Das finden wir in Epheser 4 so schön und deutlich dargestellt. Ja? Die Steine müssen sozusagen auch noch behauen und bereitet werden, damit sie Christus immer mehr widerspiegeln. Und auch dieser Prozess findet kein Ende, er findet ständig statt, bis der Herr wiederkommt und die Gemeinde verherrlicht und vollendet beim Herrn im Himmel. Und das Große, was uns eigentlich zum Staunen bringen müsste, ist, dass der heilige, allmächtige Gott Menschen, erlöste, begnadigte Menschen, als Mitarbeiter in diesem gewaltigen Werk gebraucht. Wir haben es vorher schon von Jens gehört. Gott baut die Gemeinde, nicht der Mensch. Es wäre völlige Vermessenheit zu meinen, wir bauen Gemeinde. Ja, es gibt im Alten Testament so einen bemerkenswerten Spruch, an den ich immer wieder in der Praxis erinnert werde. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich umsonst die daran bauen. Stimmt das? Ich glaube, jeder, der Gemeindebau über eine längere Zeit mitgemacht hat, kann dann nur sagen, Amen. So ist es. Ja, der Herr muss das Haus bauen. Aber es ist gewaltig, dass er Menschen gebraucht in seiner Gnade. Fehlbare Menschen. Schwache Menschen, wenn wir ehrlich sind, dem Herrn aufrichtig dienen wollen im Gemeindebau, dann werden wir, dann staunen wir manchmal, mit was für einer schwachen, in manchem unfähigen, in manchem untreuen Mitarbeiterschaft dieser gnädige Gott dieses Werk tut. Oder? Ich denke schon, dass wir das so wieder sehen. Gott arbeitet mit fehlbaren, schwachen Menschen. Sie dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Auch dieses Wort möchte ich uns kurz lesen, in dem das steht, nämlich 1. Korinther 3. Eine Stelle, die wir uns immer wieder vor Augen führen sollten und daran denken sollten, wenn wir mitwirken an diesem Werk des Gemeindebaus. Sie ist ganz wichtig für uns. Da heißt es, 1. Korinther 3, Abvers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt oder das Fundament. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist auch so ein Wort, das genau von unserem Thema redet. Und in dem so deutlich wird, ja, der Herr ist es, der baut. Der eine begießt, der andere sät. Aber Gott ist es, der das Gedeihen gibt, hat Paulus einige Verse vorher geschrieben. Ja. Die Ehre gebührt Gott. Das Werk ist Gottes Werk. Aber Gott möchte uns mit einbeziehen. Nicht nur die besonderen Diener, von denen Paulus hier im Besonderen redet, in 1. Korinther 3, sondern wir finden an anderen Stellen wie 1. Korinther 12, dass jeder Gläubige eine Gnadengabe hat. Jeder Gläubige am Leib des Christus auch eine Aufgabe hat, einen Dienst. Und sei er noch so verborgen und scheinbar vor den Menschen gering, er ist nötig, damit das ganze Haus erbaut wird, damit der Leib des Christus gesund heranwächst. Jedes Glied hat seine Aufgabe, hat seine Gnadengabe für dieses Aufbauwerk der Gemeinde Gottes. Ja, und diese von Gottes Geist geleitete Aufbauarbeit findet von Generation zu Generation neu statt. Gott erweckt sich Mitarbeiter. Wir müssen leider sagen, dass in der Gemeinde nur ein bestimmter Teil der Gläubigen bereit ist, wirklich Mitarbeiter Gottes an seinem Aufbauwerk zu werden. Und ein Zweck dieses Vortrags ist, dass wir auch uns mal fragen lassen vom Herrn, wo stehe ich eigentlich in dieser Arbeit? Bin ich eifrig dabei, in Demut, in Abhängigkeit von Gott, an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat? Oder bin ich nur passiver Zuschauer, einer, der guckt, wie die anderen arbeiten und dann ab und zu eine passende kritische Bemerkung machen kann, wenn die anderen was falsch machen? Das weiß man ja immer ganz gut. Bin ich jemand, der sozusagen bildlich gesprochen auf der Baustelle bloß rumsteht und die anderen womöglich bei der Arbeit hindert? Oder gar jemand, der abbaut, wo andere aufbauen? Das geht auch. Ja. Es geht sogar ganz einfach. Wir müssen nur ein ganz kleines Organ unseres Leibes falsch gebrauchen. Dann leisten wir Abrissarbeit. Die Zunge. Klatsch, Tratsch, schlechtes Reden über andere. Ja. Damit reißt man nieder, was andere aufbauen. Eine gefährliche Sache. Also wir sind alle irgendwo an diesem Bauwerk beteiligt. Entweder wir bauen auf oder wir zerstören. Es gibt eigentlich keine richtige Alternative. Ja. Und möchte der Herr doch schenken, dass wir aufbauen helfen, dass wir von ganzem Herzen bereit sind, dem Herrn zu dienen, damit er eine gerüstete, eine heilige,
eine lebendige und zeugniskräftige Gemeinde hat, in der er Wohlgefallen hat, in der Mitte zu sein. Das wäre eine geistliche Motivation, zu dienen und Gemeindebau zu betreiben.
Wir sollten uns dem Herrn zur Verfügung stellen, ganz bewusst, egal wie alt wir sind, egal wie schwach wir sind, wie wenig begabt vielleicht, das ist ja gar nicht das Problem. Gott gebraucht nicht die Super-Rhetoriker, die Super-Intellektuellen, die alles drauf haben, auch nicht die, die auf einer Bibelschule alles gelernt haben und die anderen sind die Laien, die nichts können. Ja, das gibt es bei Gott gar nicht, ja, so ein Denken. Sondern Gott gebraucht Menschen, die ihm von ganzem Herzen dienen wollen, die ihn lieben, die sich ihm zur Verfügung stellen. Die gebraucht er, die begabt er. Und aus solchen Menschen, mit solchen Menschen baut er seine Gemeinde. Ich möchte am Anfang einfach gewisse Zeit benutzen, um ein alttestamentliches Vorbild mit uns zu betrachten, an dem sich manche Grundsätze des geistlichen Gemeindebaus eigentlich sehr schön veranschaulichen lassen. Vielleicht werden einige von euch schon erahnen, wer dieses Vorbild ist. Es ist Nehemia. Nehemia, der Mann Gottes, der es auf dem Herzen hatte, die Mauer um Jerusalem wieder aufzubauen. Ich habe festgestellt in der Beschäftigung mit diesem biblischen Buch, dass so manche Dinge wirklich auch Parallelen und Bezüge zu unserer Zeit darstellen, was wir in Nehemia finden. Ich möchte einfach mal ein paar Auszüge aus dem Buch Nehemia mit uns lesen, damit wir einen Einblick bekommen in diese alttestamentliche Aufbauarbeit und was wir daraus lernen können. Ich hoffe, ihr habt alle so ein bisschen das Buch Nehemia in groben Zügen in der Erinnerung. Ich hoffe, dass viele von euch regelmäßig die Bibel lesen, von vorne bis hinten durchlesen, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn nicht, würde ich dazu sehr anregen, es möglichst einmal im Jahr zu tun, es regelmäßig zu tun. Ja, da kommt diese Geschichte Nehemias vor. Gegen Ende der Geschichte Israels, zu einer Zeit, wo viel Not für Israel war. Zu einer Zeit, wo der größte Teil von Israel, von dem 10-Stämme-Volk, bei den Assyrern schon längst verschleppt war und dabei war, assimiliert zu werden, unterzugehen in der Masse der Heiden. Zu einer Zeit, wo auch das Volk Juda schon viele, viele Jahre in der babylonischen Gefangenschaft im Exil war. Und nach 70 Jahren Exil hat Gott gemäß seiner Verheißung einen kleinen Rest von Juden wieder nach Jerusalem zurückkehren lassen. Das finden wir in Esra beschrieben, in dem Buch Esra, das vor Nehemia kommt. Es durften wieder einige zurückkehren auf Geheiß eines Königs, den Gott selber dazu bewegt hatte. Und Gott selber hat es diesem König ins Herz gelegt, den Auftrag zu geben, dass der Tempel in Jerusalem wieder gebaut wird. Dieser Ort der Anbetung, dieses Heiligtum Gottes, das die Juden selber durch ihre Untreue in ihren Götzendienst so weit entweiht hatten, dass Gott es der Zerstörung preisgibt. Eine interessante Geschichte für uns auch. Ja? Wenn wir meinen, unsere Gemeinde sei auf Dauer gebaut, weil sie doch irgendwo Gott zu dienen bekennt, dann müssen wir ganz nüchtern sehen, dort wo diesem Bekenntnis nicht Wirklichkeit entspricht. Da wird Gott auch Gemeinden, Kirchengebilde preisgeben, der Zerstörung und Entweihung preisgeben. Gott stützt keine Potemkinschen Dörfer, keine hohlen Fassaden, hinter denen nichts mehr ist. Ja. Gott stellt sich zu Gemeinden, die wirklich von ganzem Herzen ihm dienen, wo geistliches Leben und Aufrichtigkeit da ist und Treue seinem Wort gegenüber, die dürfen den Schutz und die Bewahrung Gottes erleben. Aber Gemeinden, die nur noch mit dem Lippen Gott dienen und in Wirklichkeit abgewichen sind vom Herrn und seinem Wort, die gibt er der Zerstörung und Verwüstung preis. Das ist auch heute so. Vielleicht erklärt es manches, was uns heute etwas erschreckt und erschüttert, wenn wir uns umschauen in der geistlichen Landschaft. Ja. So hat Gott seinen herrlichen, heiligen Tempel preisgegeben. Nebukadnezar durfte ihn mit Füßen treten und völlig bis auf den Grund niederreißen. Und dann hat Gott Gnade gegeben, dass ein kleiner Überrest kommen durfte und durfte diesen Tempel mit ganz schwachen Mitteln, längst nicht mehr so herrlich, Haggai,
redet darüber.
Längst nicht mehr so herrlich wie früher.
Wieder aufbauen.
Das Erste, was diese Juden gebaut haben, ist interessant. Der Altar. Dann haben sie angefangen zu opfern. Ja. Sie haben die Anbetung wiederhergestellt, das alttestamentliche Opfer. Und dann haben sie um diesen Altar herum den Tempel gebaut. Ja. Diese Juden hatten ein Herz und wussten, was wichtig ist, nämlich dem wahren Gott Opfer darzubringen. Ja. Und trotzdem war dieses Tempelwerk beeinträchtigt und gefährdet, weil die umgebenden Heiden hatten die Juden in diesem Werk immer schon eingeschüchtert, bedrückt, versucht zu erpressen, zu entmutigen oder aber so durch Vermischung auf ihre Seite zu bringen. Und die fehlende Mauer, die fehlende Abgrenzung der Juden in Jerusalem war da eine Not. Und diese Not hat sich einem geistlichen Mann Gottes aufs Herz gelegt, der ungefähr, weiß gar nicht, 1500 Kilometer vom Schauplatz weg war, der nie in Jerusalem war, der eine oberste Karriereposition im Zentrum der Macht des Babylonischen Reiches, beziehungsweise des Persischen Reiches, das darauf folgte, hatte, nämlich Nehemia, der Mundschenk des Königs. Und von ihm wollen wir jetzt einfach in Nehemia 1 ein paar Auszüge lesen. Nehemia 1, erst einmal das Kapitel. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Ja, da finden wir diesen Mann, der eine tolle Karriere gemacht hatte, der eine sorgenfreie Spitzenposition hatte und sein Herz hing nicht an den Schätzen des persischen Königshofs, sondern sein Herz war mit Jerusalem. Warum? Weil sein Herz dem Herrn gehörte, weil er den Herrn fürchtete und liebte und weil es für ihn eine drückende Last war, dass das Heiligtum des Herrn in Jerusalem immer noch ein Stück bedrängt war und immer noch nicht so da stand, wie Gott es eigentlich gewollt hat. Und deswegen betet dieser Mann. Schaut, und dort fängt geistliche Aufbauarbeit an. Nicht bei irgendwelchen Aktionen, sondern bei unserer Herzenshaltung Gott gegenüber. Geistliche Aufbauarbeit fängt dort an, wo wir eine Last bekommen, eine Not über die Risse und Schäden im Haus Gottes. Über die Mängel, die da sind, dass wir nicht drüber lästern, nicht drüber kritisieren, uns nicht drüber erheben, sondern dass wir anfangen, uns drunter zu beugen. Dass wir anfangen, Fürbitte zu tun für die Heiligen. Mit welchem Ziel? Nicht in erster Linie, dass die Gläubigen wieder an ihre Position kommen, zu ihrem Recht kommen, sondern mit dem Ziel, dass Gott geehrt wird, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass der Herr seinen Namen verherrlicht. Das ist ein biblisches Ziel, wenn wir um Erweckung und um Erneuerung im Gemeindebau bitten. Ja? Nicht uns, o Herr, nicht uns gib Ehre, sondern deinen Namen. Betet am Sein, nicht im Sein. Ja? Also, wir brauchen Menschen, die ein Herz haben für Gott und für Gottes Heiligtum. Die ein Herz haben dafür, Gott zu ehren, mitten in dieser Welt, wo der Mensch groß wird und Gott immer mehr an den Rand gedrückt wird, auch in der Gemeinde. Da brauchen wir solche, die sich beugen über die Nöte, unter die Nöte, die Sünden der Heiligen und die eigenen Sünden bekennen vor Gott und die um Barmherzigkeit, um Erneuerung, um Belebung beten. Das ist der Anfang. Ja? Ein vertrauter Umgang mit Gott. Ja? Nehemia sagt mehrfach, mein Gott hat mir etwas ins Herz gegeben. Ja? Es drückt aus, dass er im Umgang mit Gott war. Dass er nicht nur gelegentlich sich an Gott gewandt hat, wenn es gerade mal gebrannt hat, sondern dass er beständig im Gebet mit Gott war, dass er das Wort Gottes erforscht hat, was Gottes Wille ist. Und so konnte Gott ihm leiten. Wir wissen, dass dann er eine Bitte ausgesprochen hat vor diesem allmächtigen König. Der König hätte ihn wegen dieser Bitte köpfen lassen können. Ja, war kein Problem, war auch nicht so selten. Diese Despoten konnten so machen und dann war der langjährige Diener plötzlich weg. Ja. Wir sehen das im Buch Esther, wo es dem Bösen so geht, der diesem Widersacher der Juden, dass er plötzlich auf Befehl des Königs von seiner Höhe stürzt. Also es war ein Risiko, dass Nehemia hier eingegangen ist, dass er gefragt hat, darf ich nach Jerusalem? Machen wir uns heute gar nicht mehr klar. Er hat gebetet vorher und Gott hat ihm diesen Weg geöffnet. Und so kommt er nach Jerusalem und das möchte ich wieder mit uns lesen aus dem zweiten Kapitel, einen Abschnitt. Ich aber kam nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern. Denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teile ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Wir sehen hier etwas von der Gesinnung dieses Mannes. Es war kein Schwätzer, kein Schönredner, der gesagt hat, jetzt will ich erst mal eine Rede an das Volk halten und denen mal deutlich machen, wer ich bin und was ich da alles von Gott empfangen habe. Ja. Sondern es war ein Mann der Praxis, der Tat. Und er war auch ein nüchterner Mann. Der hat genau gewusst, bevor wir so ein Aufbauwerk machen, muss ich erst mal sehen, was sind eigentlich die Schäden. Das genauer angeguckt. Das ist auch wichtig. Dass wir einen realistischen Blick haben. Was ist eigentlich die Ausgangsposition für unser Aufbauwerk? Ne? Manchmal gehen wir da mit etwas rosaroten Empfindungen ran und merken dann plötzlich, oh, ja, sieht ja noch viel schlimmer aus, als ich gedacht hätte. Ja. Aber das Nehemia lässt sich nicht entmutigen. Von dem hoffnungslosen Zustand der Mauern Jerusalems. Er findet Worte der Ermutigung auch für die anderen. Du
Woher kommt es? Weil Gott ihn ermutigt hat. Weil er in Verbindung mit dem Herrn stand. Weil er gesehen hat, der Herr will, dass hier etwas geschieht und Aufbauarbeit geschieht. Und das, diese geistliche Ermutigung kann er an diese Männer weitergeben, die letztlich ein Stück resigniert hatten, die vorher eben nichts getan hatten, bevor der Nehemia kam. Und er kann sie ermutigen, dass sie selber bereit sind, diese Aufbauarbeit zu tun. Auch das brauchen wir. Brüder, Männer Gottes, die andere ermutigen und anspornen können, durch den Geist Gottes dieses Werk zu tun. Es gibt so viele Ausreden, warum man es nicht tun kann. Ja? Aber es muss getan werden. Und Nehemia ist derjenige, der durch Gottes Geist geleitet, die anderen mit zu diesem Werk bewegt. Vers 19, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat es zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Ja, wir sehen hier die Rolle derer, die dagegen schießen. Der Feinde dieses Aufbauwerks. Und da werden wir nachher noch drauf kommen. Es ist eine ganz interessante Sache, dass das gerade solche Leute waren, die selber bekannt haben, dem Herrn zu dienen. Es waren Angehörige dieses Mischvolks der Samariter, die angesiedelt worden waren, um in dem alten Gebiet von Jerusalem und von Israel und Juda und die, wie wir in 2. Könige 17 lesen, sowohl dem Herrn dienten als auch ihren Götzen. Mischform, ja, vergleichbar dem heutigen Namenschristentum. Ja, man dient mit den Lippen dem Herrn und doch den Götzen. Und die sind ärgerlich. Die stellen sich quer, als da wirkliche Aufbauarbeit im Namen des Herrn geschieht. Im 3. Kapitel finden wir den Bericht des Aufbaus. Ich lese mal ein paar Verse draus. Es wird oft übersprungen. Ich weiß nicht, wer schon mal solche langen Namenslisten übersprungen hat beim Bibellesen. Ja? Aber es ist ganz wichtig. Ja? Diese Liste, ich werde mal einfach ein paar Abschnitte draus lesen. Ab Vers 1. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananiel. Neben ihm bauten die Männer von Jericho, auch Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihm. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkos. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabel. Und neben ihm besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Los mal so weit. Die Liste geht weiter. Was hat sie uns denn zu sagen? Ich hoffe, sie hat uns etwas zu sagen. Sie zeigt uns nämlich, dass in dem Aufbauwerk unser Gott genau Buch führt. Dass jeder Dienst, der für ihn getan wird, ob er groß oder klein ist, von Gott gesehen und aufgeschrieben, zum Lohn und zur Ehre für die, die gedient haben. Ja? Wir sehen aber auch, Gott übersieht es nicht, wenn sich da jemand drückt, vielleicht mit ein paar frommen Begründungen. Ja? Die vornehmen Tekoas, ja, die sind im Wort Gottes und in den ewigen Büchern Gottes zur Unehre festgehalten, weil sie nicht gedient haben, weil sie sich rausgehalten haben aus dem Aufbau. Ja. Aber die anderen, ob groß oder klein, sie werden mit Namen festgehalten und ihr Werk wird registriert im Himmel. Ist uns das eine Ermutigung? Ich hoffe es doch. Ja. So sieht es auch beim Bau der Gemeinde aus. Gott sieht, kennt seine Mitarbeiter und er, der Lohn wird denen nicht fehlen, die geistlich und in Treue dienen. Auch wenn es eine mühsame Arbeit war. Das war auch mühsam. Ja? Ich stelle mir das nicht so ganz vor, ich bin nicht so ganz vom Fach, aber ihr Lieben, wenn man aus einem Trümmerhaufen, ja, der praktisch
zig Jahre noch wild gelegen ist, wo da wahrscheinlich das Unkraut noch riesig dazwischen gewuchert ist, die Steine wieder rausholen muss und neu aufbauen muss und alles richten muss, das ist eine mühsame Rackerei. Zumal es in Jerusalem ja nicht ganz so kühl temperiert ist wie bei uns. Das war also mühsam, das war dreckig, das war schwierig, diese Arbeit, die war auch langwierig. Und trotzdem, Gott hat es gewollt und Gott hat die gesegnet, die diesen Dienst auf sich genommen haben. Und einfach mal weiterlesen, zum dritten Kapitel. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückfallen, und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft, und decke ihre Schuld nicht zu, und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Mauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Juda sprach: Die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen: Die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Sieht nach einer Krise aus. Kennt ihr so Gemeindekrisen? Wo es so aussieht, als wäre alles verfahren, alles schwierig, niemand mag mehr richtig, niemand weiß, wie es weitergeht. Ja. Da ist der Widersacher am Land. Gemeindebau hat etwas mit geistlichem Kampf zu tun. Das lernen wir auch aus dem Buch Nehemia. Und geistlicher Kampf, den gewinnen wir nur, wenn wir uns fest an unseren Gott, wenn wir mit unserem Herrn rechnen. Und das tut auch Nehemia. Ab Vers 6 lesen wir mal weiter: Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehenden und zu dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jedem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofarhornbläser aber stand neben mir. Auch interessant. Ja. Die haben gebaut und die wussten um den Kampf. Und sie haben die Waffe in der Hand gehabt. Sie waren wachsam. Sie haben das Schwert des Geistes genutzt, um das mal mit Epheser 6 in Verbindung zu bringen. Ja. Sie haben gebetet. Sie waren nicht träge, sie haben nicht einfach nur vor sich hingearbeitet, sie waren wachsam und haben den Herrn angerufen, dass er ihnen hilft und für sie kämpft. Und doch zugleich waren sie auch selber bereit zum Kampf. Und so gedeiht dieses Aufbauwerk. Ich möchte es jetzt erstmal nicht weiter verfolgen, wir werden nachher vielleicht noch auf das eine oder andere kommen. Unter Gottes Hilfe und Segen, dass wirklich die Mauer Jerusalems gebaut wird. Ich möchte ein paar Dinge noch einmal herausheben, die für unsere heutige Zeit uns auch vielleicht zur Anwendung nützlich sein können. Warum hat Nehemia gerade die Mauer wiederhergestellt? Er war ein Mann Gottes, er hatte einen geistlichen Blick für das Wesentliche. Warum gerade die Mauer? Es war damals so, und es hat durchaus seinen Bezug, dass eine tödliche Bedrohung dieses Volkes Gottes ausging von der Vermischung mit den Heidenvölkern. Wir finden es später in Nehemia. Die hatten zum Teil bis zu den Priestern heidnische Frauen geheiratet, hatten Schwiegerkinder aus den Heidenvölkern drumherum gegeben, obwohl das eine der elementaren Gebote Gottes war, bevor sie in das Land reinkam, 5. Mose, dass sie ihre Kinder nicht mit den Familien der Heidenvölker verschwägern sollten, weil sonst der Götzendienst der Heidenvölker in das heilige Volk eindringen würde. Und diese Grenze, diese von Gott gesetzte Grenze um das heilige Volk Gottes, die wurde durchbrochen. Und Nehemia wusste ganz genau, hier muss die Mauer gebaut werden, damit das Volk Gottes wieder abgesondert von den Heidenvölkern seinem Gott dienen kann. Und das spricht sehr auch in unsere Situation. Denn auch bei uns ist es so, dass die Vermischung mit dem Heidentum, Glaube und Unglaube, Evangelium und falsches Evangelium, Götzendienst und Gottesdienst, dass das eine der entscheidenden Quellen für die Entartung und Schwächung und den Niedergang der wahren Gemeinde und des echten Christentums ist. Und deshalb das sieht Nehemia, hier muss die Mauer der Absonderung her, damit das Volk Gottes seiner Bestimmung treu bleiben kann. Sonst wird es noch einmal vertrieben. Und noch einmal muss Gott Gericht üben. Ja, wir finden das dann auch später in dem Bußgebet der Leviten sehr deutlich in Nehemia 9. Ja, ich möchte nochmal dieses Grundgesetz deutlich machen im Alten Testament. Jesaja 52, 11. Da heißt es, weicht, weicht, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die Geräte des Herrn tragt. Das war ein Bild für Levitendienst und Priesterdienst anbeten. Ja? Also sie sollten nicht in Babylon bleiben, sie sollten sich nicht mit den Heiden vermischen. Und stellvertretend für viele andere Bibelworte, 5. Mose 7, Vers 3 bis 6, folgende. Da heißt es von den Heidenvölkern in Kanaan, und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienten. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Vielmehr sollte es so mit ihnen verfahren, ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Das ist die Begründung. Ja. Weil Israel das begnadigte, errettete Volk war, das herausgerufene Volk, deshalb sollten sie sich absondern von allem heidnischen Götzendienst, von aller Vermischung und allem Verkehr. Und so müssen wir heute auch die Mauer der Absonderung um die Gemeinde bauen, um das neutestamentliche Haus Gottes, damit diese Vermischung mit dem Gräuel der Heiden draußen bleibt. Ich habe das schon erwähnt, dass wir auch für die Gemeinde lernen dürfen, dass alle Aufbauarbeit mit Kampf verbunden ist. So wie damals menschliche Widersacher gegen dieses Aufbauwerk auftraten, so ist es auch heute so. Überall, wo wirklich biblisch Gemeinde gebaut wird, gibt es Widerstand. Und der Widerstand äußert sich in den verschiedensten Elementen. Das ist mal ganz interessant, wenn man das mal studiert. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen, was
die Bibel eigentlich im Buch Nehemia da alles für Widerstandsmethoden des Feindes aufzeigt. Wir finden Spott, Verachtung und Schmähung. Wir finden Druck, Verwirrung, Entmutigung. Wir finden Einschüchterung und persönliche Verleumdungen gegen führende Männer, gegen Nehemia selber. Wir finden falsche Prophetie und Versuche, die Führer zu ungeistlichem Handeln zu verleiten. Im 6. Kapitel finden wir das. Wir finden Verbindungen mit Gläubigen, die gegen die geistlichen Führer intrigieren und das Aufbauwerk von innen schwächen. Ja, da gab es Leute, die haben mit Tobia, diesem Ammoniter und dem Sanballat Verbindung gehabt, aus dem heiligen Volk Gottes, sogar verwandtschaftliche Verbindung. Und die haben gegen Nehemia gearbeitet, gegen ihren eigenen Mann und haben gesagt, lasst uns doch den Leuten eine Chance geben, lasst doch die auch mit rein, ja, die Samariter. Aufnahme von Feinden Gottes in das Heiligtum des Tempels. Da gab es einen hohen Priester, der hat sogar einen Heiden eine Kammer im Tempel gegeben. Ja. Solche Dinge kommen auch heute noch vor, geistlich gesehen. Verführung der Gläubigen zu wirtschaftlicher und menschlicher Verstrickung mit der Welt der Heiden. Ja. Das war der Sabbat, wo die heidnischen Händler reingekommen sind, bis sie Nehemia rausgetrieben hat. Ja. Und die Geschäftemacher, die letztlich Geschäfte machen wollten am Sabbat und Warenhandel reinbringen wollten. Diese ganzen Dinge, gegen die muss Nehemia gehen. Und schaut, es ist wichtig auch in der Gemeinde, dass wir uns die Dinge klar machen. Es sind oft Menschen vordergründig, die die Schwierigkeiten machen, die uns entmutigen, die uns Widerstand leisten. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, Epheser 6, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Dass unser Kampf gegen die Mächtigen und Fürsten der Finsternis gerichtet ist. Der Feind bewegt manchmal Menschen, dem Werk Gottes zu widerstehen. Auch Gläubige, sogar ernstmeinende Gläubige manchmal. Ja, ein Beispiel ist Petrus, ja, dem der Herr Jesus einmal sagen muss, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, erinnern wir uns an die Stelle. Ja. Also selbst wohlmeinende Gläubige können, wenn sie ungeistlich handeln, letztlich Wasser auf die Mühlen des Widersachers lenken beim Aufbauwerk Gottes. Das ist auch eine ernste Sache. Wir müssen immer wieder prüfen, handle ich im Geist? Verhalte ich mich in der Gemeinde so, wie es Gottes Wort entspricht? Oder handle ich menschlich? Fleischlich, sagt die Bibel. Ja? Damit fange ich schon an zu zerstören. Jedes Wirken des Fleisches in der Gemeinde ist bereits Störung und Beeinträchtigung von Gottes Werk. Aber darüber hinaus gibt es wirklichen Widerstand, Verleumdungen, Auflehnung, Intrigen. Ja? Und wir müssen einfach geistlich sehen, hier geht es nicht darum, mit Menschen zu kämpfen, sondern hier geht es darum zu beten, dass Gott diese Widerstände überwindet. Ja? Denn es geht nicht um Fleisch und Blut, es geht um den Feind, der versucht, über verschiedenste Mittel das Aufbauwerk zu hindern. Und Entmutigung ist eine von den schärfsten Waffen. Ja? Der Nehemia hätte gut sagen können, Leute, wenn das so aussieht, ich lasse es bleiben, wozu denn? Ja? Ich brauche mich bloß bei meinem König zurückmelden, dann habe ich einen tollen Job am Hof des Königs. Ja? Was mache ich eigentlich hier bei den Juden? Ja? Ich lege nur drauf, ja? Ich zahle da meine eigene Nahrung, ich gebe denen noch was dazu und dann werde ich auch noch verleumdet und dann machen die noch so Zeug. Ja? Kennen wir solche Gedanken? Ja? Da müssen wir so hart aufpassen, dass das Fleisch uns nicht verleitet, dann zu resignieren und aufzugeben. Ja? Wo wir wiederum sehen müssen, es sind nicht diese Menschen, die uns ärgern sollten, ja? Sondern wir sollten beten, dass der Herr Gnade schenkt und die Herzen zum Guten bewegt. Und darin ist uns Nehemia ein Vorbild. Er hat die Dinge geistlich gesehen. Ja? Und er hat überwunden. Er hat diese ganzen Widerstände durch Gottes Gnade überwinden dürfen. Und warum das Ganze? Warum hat das Ganze Erfolg gehabt? Wenn ihr es mal genau anschaut, dann findet ihr so viele Gründe, warum das eigentlich hätte scheitern können, dass man sich wirklich wundern muss, dass dieses Werk trotzdem zustande gekommen ist. Und das Geheimnis spricht Nehemia
aus in 2, Vers 8, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und so ging es auch insgesamt. Die gute Hand Gottes war über diesem schwachen Häuflein, das da unter großen Schwierigkeiten gebaut hat. Und deswegen haben sie gesiegt. Die Bilanz in Kapitel 6, Vers 16 war, dass auch die Feinde bekennen mussten, Zitat, dass dieses Werk von unserem Gott getan war. Es war der Lohn der Treue. Nehemia hat es nicht aus eigenem Ehrgeiz gemacht. Er hat es in Abhängigkeit vom Herrn gemacht. Und Gott hat sich zu ihm gestellt und Gott hat dieses Werk bestätigt und gesegnet. Und letztlich war dann das Zeugnis sogar unter den heidnischen Feinden ein Zeugnis, durch das Gott geehrt wurde. Die haben zugeben müssen, das hat der Herr getan. Das waren nicht die Hanseländer, ja, die Leute, die da am Werk waren. Das war Gott. Sonst hätten die das nie geschafft. Ist doch ein schönes Zeugnis. Oder so können wir auch dienen, dass wir nicht wir die Ehre bekommen, dass nicht wir gut dabei dastehen, sondern dass der Herr dabei die Ehre bekommt. Gott hat sie ermutigt, Gott hat die Hände gestärkt und das Ergebnis war, das Volk gewann Mut zur Arbeit. Schaut uns so, allein können wir auch dem Herrn dienen, dass wir uns ermutigen lassen von Gott, dass wir erkennen, dieses Werk ist notwendig zur Ehre Gottes. Und bei aller unserer Schwachheit dürfen wir dieses Werk tun in Abhängigkeit vom Herrn. Und er wird es segnen. Er wird es gelingen lassen. Das ist eine ganz wertvolle Ermunterung. Ich möchte nur noch mal auch erwähnen, bei Nehemia lesen wir auch von einer ganz bemerkenswerten Erweckung. Interessanterweise hat die stattgefunden, als die Mauer gebaut war. Ist auch interessant, wie die stattgefunden hat. Diese Erweckung kam dadurch zustande, wie alle biblischen Erweckungen bis heute zustande kommen. Indem nämlich das Wort Gottes vollmächtig verkündigt wurde. Ja? Nehemia 8, da lesen wir von einer bemerkenswerten Lesung des Gesetzes des Mose. Und das war der Ausgangspunkt für eine wunderbare geistliche Belebung. Das war der Ausgangspunkt dafür, dass das Volk reagiert hat auf dieses Wort und erkannt hat die eigene Sünde und das eigene Versagen, sodass in Nehemia 9 ein langes und tiefgründiges Bußgebet des Volkes folgt, das von den Leviten stellvertretend gebetet wird. Und wo sie ihre Sünden, ihr Versagen bekennen vor Gott und ihn um Barmherzigkeit bitten. Und in Nehemia 10, und das ist auch wichtig, da sehen wir, wie das Volk Konsequenzen zieht. Das sehen wir heute leider so selten, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, wenn gelehrt wird, dass da Gläubige sind, die sagen, Mensch, das hat mir gegolten. Und jetzt wird aufgeräumt. Und jetzt wird gebrochen mit den und den Dingen, die mir Gott als Sünde gezeigt hat. Und jetzt geht es anders lang. Im Alten Bund haben die ein Bündnis vor Gott gemacht. Das müssen wir nicht machen. Aber Entscheidungen müssen fallen in unserem Leben vor Gott. Zu brechen mit verkehrten Haltungen. Zu brechen mit Eigensucht. Und diesen ganzen Dingen, die uns hindern, dem Herrn zu dienen. Und es müssen Veränderungen als Folge der Predigt sichtbar werden in unserem Leben. Das ist Erweckung. Und das brauchen wir heute ganz dringend. Und Gott möchte es ganz gewiss auch uns schenken, wenn wir in der biblischen Weise mit Buße und Demütigung ihn suchen. Und den notvollen Zustand in unserem eigenen Herzen und Leben und in unseren Gemeinden vor Gott ehrlich bekennen. Nicht überheblich und richten, sondern demütig und priesterlich. Dann kann Gott auch heute noch in einem ganz nüchternen und natürlich auch begrenzten Sinn Erweckung schenken. Ja? Ich rede hier nicht von charismatisch-schwärmerischen Geisterwirkungen und Massen, die da zusammenlaufen, sondern ich rede davon, dass das Volk Gottes sich seiner eigenen Schwäche und Sünden und der Größe und Gnade Gottes bewusster wird und dass sie eifrig werden, dem Herrn zu dienen. Das ist biblische Erweckung. Ganz kurz gefasst. Und die möchte Gott auch uns schenken. Also das einfach mal zur Ermutigung. Und ich möchte dann einfach noch mal kurz, oder vielleicht nicht ganz so kurz, eingehen auf den geistlichen Gemeindebau heute. Was wir lernen können für die heutige Zeit aus diesem Buch Nehemia und was heute Not tut, wenn wir biblische Gemeinde bauen wollen.
Wir leben heute in einer Zeit, die ähnlich notvoll ist, vielleicht noch viel notvoller als die Zeit Nehemias. Ich weiß nicht, ob wir das schon so klar sehen. Die Bibel selber sagt es uns in einem ganz wichtigen Wort, wir leben in schlimmen oder schweren Zeiten. Glaubt ihr das? Empfindet ihr das auch so? Geistlich, für die Gemeinde. Ja? Lest mal 2. Timotheus 3. Diese inspirierte Prophetie über unsere Zeit, über die letzte Zeit vor der Wiederkunft des Herrn. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein oder sich selbst lieben, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Hier sind Christen gemeint. Äußerlich Christen. Ganz klar. Keine Heiden, keine völlig gottlosen Leute. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht. Ja. Sie sagen, sie lieben Gott. Ja. Da ist also eine gewisse Frömmigkeit da, bloß keine echte. Nicht der Heilige Geist wirkt, sondern das Fleisch. Aber es ist Christentum im äußerlichen Sinn. Das ist das Ernste und Erschreckende. Ja. Und weil das allgemeine Namenschristentum so ist, deswegen sind es schlimme Zeiten nach dem Urteil der Bibel. Und wir leben in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, ob wir das sehen, dass das im Namenschristentum genau so läuft. Und ob wir vielleicht auch feststellen, wir sollten das, dass Züge dieser endzeitlichen Sünden auch in unserem Leben und in unserem eigenen Denken zu finden sind. Auch wenn wir echte Gläubige sind. Ja, dieser Zeitgeist, der fährt ab. Ja, auch wir können nicht einfach sagen, oder wer kann sagen, ich war meinen Eltern immer gehorsam. Ja, ich bin nie undankbar. Ja, wir können das durch. Ja, diese Dinge treffen uns auch ein Stück. Ja, und es ist auch wichtig, dass wir das so sehen und dass wir uns drunter beugen, damit Gott Veränderung schenken kann. Aber die Bibel sagt ja auch ganz klar, vor diesem Christentum, da wende dich weg. Da hab du nichts damit zu tun. Das ist tödlich. Das ist ein Gift. Ein geistliches Gift. Sehen wir das so klar? 2. Timotheus 4, 3 bis 4. Die andere inspirierte Prophetie über unsere Zeit. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist auch unsere heutige Zeit. Ja. Es gibt heute immer mehr christliche Gemeinden, die bibeltreuen Prediger und ganz klar sagen, wir wollen das nicht hören, was du da uns predigst. Ja. Das mitbekommen aus Gemeinden, wo das da hieß, wir wollen nichts mehr hören über Römer 6 und mitgekreuzigt sein und Fleisch und Sieg und überwinden. Das wollen wir nicht hören, wir wollen was anderes hören. Bitte gehen. Wir haben ihren Prediger gekündigt, weil er diese Wahrheiten verkündigt hat. Die wollten eine andere Wahrheit hören. Etwas, was ihre Ohren kitzelt. Und das finden wir immer häufiger heute. Ja? So sieht es aus bei uns. Es gibt den Abfall der Namenschristenheit vom echten biblischen Glauben. Und es ist ein Prozess, der hat schon längst begonnen, der ist schon ziemlich weit. Ist uns das bewusst? Kriegen wir diese Dinge mit? Wenn es da auf irgendeinem evangelischen Kirchentag ein Feierabendmahl gibt, wo die hinduistischen und buddhistischen und islamischen Gebete mit drin sind, ja, ist uns bewusst, dass es ein unerhörtes Gräuel vor Gott ist? Etwas, was bedeutet, dass das biblische Christentum mit Füßen getreten wird? Wenn Gott nicht ohnehin in dieser verderbten Zeit sich zurückhalten würde, müsste Feuer vom Himmel fallen. Und die Leute verzehren, die so etwas tun. So ist es klar. Was für ein Gräuel das ist, was bei uns heute läuft, und zwar ganz normal und wie selbstverständlich läuft. In solchen Zeiten leben wir. Wir müssen ganz nüchtern sehen, dass die wahre Gemeinde, die gläubige Gemeinde in unserer Zeit, wirklich auch ernsthaft bedroht ist von dieser großen Entwicklung zu einem falschen Christentum, zu einem Namenschristentum, was immer mehr antichristliche Züge annimmt, nämlich dem wahren biblischen Christentum entgegengesetzte Züge. Die Bibel zeigt von der Offenbarung des Johannes her die prophetische Perspektive der Hure Babylon. Es wird in der allerletzten Zeit eine weltweite religiöse Macht geben, die letztlich auch christlich dem Schein nach ist und die mit der weltlichen Macht ein unheilvolles Bündnis eingeht. Die Frau, die Hure, die auf dem Tier reitet. Und wir wissen ganz klar, dass die katholische Kirche praktisch der Kern dieser Hure Babylon ist. Ja, das wird uns in der Bibel ganz deutlich gezeigt, denn die Stadt mit den sieben Hügeln, auf die da so deutlich angespielt wird, was der Engel selber auslegt, das ist Rom. Ja, das wussten damals alle und das wissen wir heute hoffentlich auch noch. Ja. Aber es ist klar, dass die endzeitliche Hure Babylon nicht die katholische Kirche in der Zeit zur konstantinischen Wende war. Dort hat sich dieses Bild das erste Mal erfüllt, ja, als die katholische Kirche ein Bündnis mit der weltlichen Staatsgewalt einging, sondern dass eine Enderfüllung bedeutet, dass die gesamte Christenheit und darüber hinaus die Weltreligionen unter dem Dach dieser Hure zusammengefasst sein müssen. Das ist letztlich das, worauf die ganze religiöse Entwicklung heute hinausläuft. Die Ökumene der Christenheit, dass alle Christen, alle Namenschristen unter einem großen Dach zusammengefasst werden und dann die Ökumene der Weltreligionen, dass alle Weltreligionen angeblich einen einzigen Gott verehren. Ja. Und das kann nie sein. Ja. Das stimmt nicht. Sondern da geschieht letztlich satanische Verführung. Und der eine Gott, der gemeinsame Nenner aller Weltreligionen, ist der Gott dieser Welt, nicht der wahre Gott. Ja? Denn den verwerfen ja alle Weltreligionen, einschließlich des Katholizismus. Ist uns das klar? Haben wir mal da tief drüber nachgedacht, dass das Antichristentum ist? Und schaut, diese Tendenz, dass eine sogartige Entwicklung zur Ökumene innerhalb der Weltchristenheit und zur Ökumene der Weltreligionen stattfindet, ich erinnere nur an das Friedensgebet von Assisi und andere Entwicklungen, das ist im Grund heilsgeschichtlich, gemeindegeschichtlich die große Front, der sich bibeltreuer Gemeindebau heute gegenübersteht. Eine Seitenfront ist die charismatische Verführung. Der Herr Jesus selber hat schon gesagt, falsche Propheten werden auftreten, falsche Christusse, ja, weg vom Wort, hin zur Mystik, hin zu Eingebungen, Gefühlen, Offenbarungen, Visionen, ja. Alles letztlich, damit vom Wort Gottes, vom Wort der Gnade abgelenkt wird. Ja. Die Reformatoren haben gesagt, sola scriptura, nur die Schrift. Und jetzt wird die ganze Bandbreite der katholischen Verführung wieder neu ausgebreitet. Mystik, Stille, Meditation, kennt ihr das? Wir haben bei uns einen evangelischen Pfarrer, von dem stand in der Zeitung drin, dass er einen Buddha-Schrein in der Ecke seines Wohnzimmers hat und dass er jeden Morgen eine Viertelstunde vor dem Schrein meditiert, bevor er dann zum Predigen geht oder zur Seelsorge. Ja? Stille, Versenkung, Meditation im fernöstlichen Sinn ist dämonische Verführung. Ja? Ich habe das jahrelang gemacht, bevor ich mich bekehrt habe. Ja? Zen-Meditation und lauter so Zeug, Yoga, das ist nicht göttlich, ja? Das ist widergöttlich. Ja? Und diese Dinge werden alle vermischt. Kommen alle in einen Topf, nur damit vom Wort und der Gnade und der ganz einfachen uralten Botschaft des Evangeliums abgelenkt werden. Und wer soll diese Botschaft des Evangeliums in der heutigen Zeit noch festhalten? Wer soll sie noch verkündigen? Wer soll die Wahrheit Gottes noch verteidigen? Das kann nur die wahre Gemeinde. Das können nur die wahren Gläubigen. Und sie können es nur, wenn sie abgesondert sind von dieser ökumenischen Einheitsentwicklung. Wenn sie sich trennen, wenn sie die Mauern um Jerusalem neu bauen, ist uns das bewusst. Wir können nicht letztlich diese endzeitlichen Verführungsentwicklungen überstehen und ihnen widerstehen und ihnen entgegenarbeiten, wenn wir gleichzeitig mit all diesen Entwicklungen verzahnt sind und in sie verstrickt sind, oder? Das geht nicht. Wenn ich einen Kampf auf Leben und Tod gegen einen Gegner zu führen habe, dann kann ich nicht gleichzeitig mit ihm Geschäftsverbindungen haben und Handelsbeziehungen und sonst irgendwas, dann müssen da Konsequenzen folgen. Und so ist es im Geistlichen hier auch. Ja. Einfach mal ein paar Dinge. Es geht um ganz Entscheidendes, es geht nicht nur um Nuancen. Man sagt ja heute, ach, lass uns doch tolerant sein, der eine sieht die Frage so und der andere sieht die Frage so. So schlimm ist es doch nicht, so Meinungsverschiedenheiten unter der Christenheit, da muss man sich doch einigen können. Ja. Ihr Lieben, ich möchte mal sagen, es gibt so Fragen, da sehe ich das ganz genauso. Ja. Ich habe meine lehrmäßige Überzeugung, wann der Herr Jesus wiederkommt, wann der Zeitpunkt der Entrückung ist. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr andere Meinung seid, dann will ich mit euch nicht streiten. Ich will mich freuen, dass der Herr wiederkommt. Und ich will mit jedem zusammen, egal was für eine Entrückungslehre er vertritt, wenn er treu dem Herrn nachfolgt und den Herrn lieb hat, ihm dienen. Ja, da streite ich mich nicht rum. Ja? Aber es gibt andere Fragen. Da können wir nicht tolerant sein. Da können wir nicht die Unterschiede hintanstellen. Das sind Existenzfragen. Schaut, um was geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass immer mehr ein anderes, ein andersartiges, wesensmäßig anderes Christentum bei uns um sich greift. Auch in früher bibeltreuen Kreisen. Ein anderer Jesus wird verkündigt. Ein anderes Evangelium. Ein anderer Geist wirkt als der Heilige Geist. Das sind die drei Kennzeichen von Endzeitverführung nach 1. Korinther 11, Vers 4. Ich werde darauf zurückkommen in dem Charismatikseminar. Ja, dort ist aber nur ein Beispiel. Katholizismus ist genauso, ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus, ein anderer Geist. Ja? Wenn wir das nicht verstehen, dass es hier um Leben und Tod geht, um alles oder nichts, dann sind wir noch nicht aufgewacht über den Ernst der heutigen Zeit. Ja? Es geht nicht um Meinungsverschiedenheit, es geht um ein anderes Evangelium und verflucht ist, wer ein anderes Evangelium verkündigt und verflucht ist, wer ihm glaubt. Er kann nicht gerettet werden, sonst ist klar. Nur wer das biblische Evangelium, den biblischen Herrn Jesus Christus im Glauben ergriffen hat, kann gerettet werden. Durch einen illusionären Scheinglauben werden wir nicht gerettet. Dieses andere Christentum hat mehrere Kennzeichen, die letztlich unvereinbar sind mit dem biblischen Christentum. Die alleinige Autorität der Heiligen Schrift wird beiseite gesetzt. Es wird nicht mehr als untrügliches und vollkommenes Offenbarungswort Gottes gesehen, sondern Bibelkritik sagt, dass Irrtümer drin seien, dass die Bibel nur Gottes Wort enthält und nicht Gottes Wort ist. Und auf der anderen Seite, die mystisch-charismatischen Offenbarungen setzen angebliche andere Gottesworte an die Stelle des inspirierten Bibelwortes. Ja? Ein Charismatiker kann durchaus sagen, der Herr hat mir gesagt, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen und diese andere Schwester heiraten. Ja? Wenn man dann sagt, aber die Bibel sagt, ich hasse die Scheidung, spricht er einfach, ja, aber mir hat Gott was anderes gesagt. Ja? So einfach ist es, wenn man das Wort Gottes beiseite setzt. Die Offenbarungsworte und Visionen überlagern das Wort. Und damit ist es genauso eine Kritik am Wort, wie die liberale Bibelkritik, die sagt, ach, die Hälfte von Jesaja kannst du vergessen und der Schöpfungsbericht des Mose ist ein Märchen und so weiter. Ja, das ist der Teufel, der uns hier das Wort Gottes auf raffinierte Weise wegnehmen will. Da können wir keine Kompromisse damit machen. Da müssen wir sagen, so oder so. Ja? Entweder auf die Richtung oder in die Richtung, da gibt es keinen Kompromiss. Das biblische Evangelium wird verfälscht. Merken wir die Zwischentöne. Ich finde erschreckend viele Leute, die zum Beispiel sagen, ach, naja, zum Beispiel die Predigt von Pro Christ und so weiter, die war wunderbar biblisch, das war klasse, was der Mann gesagt hat. Das war doch biblisches Evangelium. Und dann merke ich, wie wenig eigentlich das biblische Evangelium in der Tiefe von vielen Christen noch verstanden wird. Wissen wir, was biblisches Evangelium alles bedeutet? Biblisches Evangelium bedeutet zum Beispiel, dass der Mensch ein durch und durch verdorbener, verlorener Sünder ist, dass nichts Gutes im Menschen ist. Ja? Dass er von sich aus nicht gerettet werden kann, durch keine guten Werke, durch keine Anstrengung, dass allein die Gnade Gottes ihn retten kann. Dass Errettung ein Werk des souveränen, allmächtigen Gottes ist, dass er in Gnade an dem Menschenherzen tut. Ja, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater zieht ihn. Nicht triff eine Entscheidung für Jesus und dann kommst du in den Himmel. Stimmt doch nicht. Ja, wenn es nicht eine biblische Bekehrung ist. Ja, es gibt Millionen Menschen, die irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und haben nachher als Sünder weitergelebt und sind als Sünder gestorben. Ja? Wenn da nicht eine Lebenswende sichtbar ist, eine wirkliche Buße und Bruch mit der Sünde, wo ist dann die echte Bekehrung? Aber so wird das Evangelium verwässert heute. Ja? Es wird immer mehr Jesus gepredigt als Helfer und Heiler, der unsere Kaputtheiten wegnimmt, der unsere Probleme löst und nicht mehr der Retter aus Verlorenheit und Zorngericht Gottes. Wann habt ihr den Begriff das letzte Mal gehört? Zorngericht Gottes? In der Evangeliumsverkündigung?
Letzten
Sonntag. Verzeiht einer guten Gemeinde. Nein, ihr Lieben, aber im Ernst. Versteht ihr? Man scheut sich doch heutzutage, solche Begriffe überhaupt noch zu verwenden. Aber Paulus hat sich nicht gescheut. Der Herr Jesus selber hat sich nicht gescheut, das klar und deutlich zu sagen. Schaut, und darum geht es doch. Wenn das verloren geht, wenn das biblische Evangelium durch ein humanistisch frisiertes und verbessertes ersetzt wird, dann haben wir alles verloren. Und wenn wir das zulassen, ohne dagegen Widerstand zu leisten, dann verdienen wir nicht, die Gemeinde des lebendigen Gottes zu heißen. Das sage ich mal ganz scharf. Ja? Das biblische alte Kreuz, hat ein amerikanischer Prediger mal gesagt, wird durch ein neues Kreuz ersetzt. Das alte Kreuz bedeutete den Tod für den sündige alte Menschennatur. Ja? Die Bibel lehrt, wenn ich Christ werde, wenn ich mich bekehre, wirklich von Herzen, dann bedeutet es, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass mein Fleisch samt seinen Lüsten und Begierden gekreuzigt ist und in den Tod gehört und nicht mehr ins Leben. Und heute finden wir ein Evangelium, wo die Leute bekennen, ha, wenn ich Jesus annehme, dann kann ich mich erst so richtig schön selbst entfalten. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ja? Jesus ist mir eine Hilfe, dass ich mich selber finden kann und mehr aus mir machen kann. Das ist ein falsches Evangelium. Ja, die Bibel zeigt, unser alter Mensch gehört in den Tod. Unser Fleisch soll nicht leben und sich entfalten, sondern es soll sterben. Ja, und der Geist, Christus in uns, soll zur Entfaltung kommen. Das ist biblisch. Das biblische Kreuz. Und das wird immer mehr durch Psychologie und Selbstverwirklichung verwässert. Und es wird ein Evangelium und ein Christentum gepredigt, das die Selbstentfaltung des Menschen lehrt. Und das ist falsch. Das ist eine gefälschte Christentum. Versteht ihr? Und das ist eine Sache, die ist zentral, die ist nicht nebensächlich. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, naja, da muss man halt irgendwie Verständnis haben und irgendwie kann man da verschiedene Meinungen nebeneinander stehen lassen. Sondern da geht es um die Existenz der wahren Gemeinde selber. Und deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, Gott hat inmitten dieser Verderbnis einen treuen Überrest. Einige Gläubige, die noch den biblischen alten Weg gehen, den altmodischen, ja, von dem man heute schon fast nicht mehr reden darf, ohne mitleidig angeschaut zu werden. Gott hat so einen Überrest, so wie Gott damals einen Überrest hatte, zur Zeit nicht mehr. Die Frage ist nur, gehören wir dazu? Sind wir bereit, diesen Weg des treuen Überrestes zu gehen und auch die Schmach zu tragen? Ja? Wie heißt es im Hebräerbrief? Lasst uns außerhalb des Lagers gehen und die Schmach des Christus tragen. Sind das fremdartige Worte für uns? Das religiöse Lager, das ist die große Christenheit, der große ökumenische Einheitsprozess. Und wenn man sich da wirklich außerhalb stellt, dann kriegt man schon Druck. Dann kriegt man schon Schwierigkeiten. Da wird man schon als Sektierer hingestellt, als ein gefährlicher, seltsamer Fundamentalist, der nicht ganz normal sein kann. Ja? Ja, sind wir bereit, das aufzunehmen, um des Herrn Jesus willen wohlgemerkt. Oder sagen wir, ja, nee, also wenn das so ist, dann lass uns doch lieber da ein bisschen mitmachen. Wir müssen ja nicht ganz mitmachen, aber müssen doch auch irgendwo im Rahmen bleiben. Ja? Lass uns mal drüber nachdenken, was der Herr da von uns möchte.
Ich möchte einfach nochmal ein neutestamentliches Gegenstück zu dieser Mauer des Nehemia lehrmäßig zitieren. 2. Korinther 6. Abvers 14. Ein Lebensgesetz der biblischen Gemeinde in der letzten Zeit. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Willen.
Ein Lebensgesetz. Weil wir berufen sind, durch Gottes Gnade ein heiliges Volk Gottes zu sein, sollen wir uns absondern von aller unbiblischen Vermischung. Mit Bibelkritik, mit Ungläubigen, mit Sünde und falscher Lehre, mit charismatischer Schwarmgeisterei. Wir sollen uns absondern. Ja? Wir sollen uns trennen von diesen Dingen. Nicht, weil wir alles kritisieren wollen, nicht, weil wir gegen alles sind, sondern weil wir die Liebe und Anbetung Gottes reinhalten wollen. Das ist der Grund. Versteht ihr, es geht um den Herrn. Ja, wir sollen uns absondern um des Herrn Jesus willen. Nicht, weil wir rechthaberisch sind, weil wir besser sein wollen wie andere, sondern weil der Herr Jesus eine ungeteilte, unverschmutzte oder unverfälschte Anbetung und Hingabe und Gottesdienst aus seinem heiligen Tempel erfahren. Dafür hat er uns erlöst mit seinem Blut. Dass wir ihm von ganzem Herzen dienen im Geist. Und alles, was uns daran hindert, sollten wir aus Liebe zu dem Herrn Jesus wegtun oder uns selber entfernen aus Verbindungen, die uns in solche Dinge verstricken. In böse Lehre, in böse Praktiken, in heidnische Vermischung. Schaut, und genau das passiert heute auf der Allianzebene bei ProChrist in verschiedensten anderen Bereichen. Es wird alles zusammengemischt. Christus und Belial, Ungläubige und Gläubige. Ja? Da wird der Herr Ratspräsident Koch offiziell interviewt. Ja? Herr Koch, Sie sind ja das Oberhaupt der evangelischen Christen in Deutschland. Ja, ja, und der Mann ist ein Liberaler. Ja? Der Mann tut die Schwulenehe befürworten und segnen und ist einer, der die letzten Gräuel der abgefallenen protestantischen Kirchen mit zu verantworten hat. Ja? Was für eine Gemeinschaft hat Christus mit Belial? Versteht ihr das Grundsatz? Ja? Und versteht ihr, wie das alles vermischt wird? Ja? Wie da bei den Charismatikern der Rainer Cantamalesa, der persönliche Prediger des Papstes, bejubelt wird, weil er auch einer ist, der in Zungen reden kann und Wunder wirken kann. Ja? Und alles umarmt sich und versöhnt sich und die Wunden im Leib Christi werden geheilt durch symbolische Versöhnungszeremonien auf der Kanzel zwischen Pfingstlern und Katholiken und viele Tränen fließen, ja, und jeder denkt jetzt sich, was ganz Tolles passiert im Reich Gottes, ja. Sind sich die Christen wieder einiger geworden, ja. Und man sieht es nicht, dass hier Christus mit Belial vermischt werden soll. Ja. Und da müssen wir ein nüchternes, klares Auge dafür bewahren. Wir müssen sehen, wir dienen dem biblischen Herrn Jesus Christus, nicht irgendeinem Jesus, wie er heute überall weiterverbreitet wird. Und deswegen die biblische Gemeindebau, ich möchte versuchen, es kurz zu machen von uns, aber biblischer Gemeindebau muss dadurch gekennzeichnet sein, dass Gott im Mittelpunkt steht und nicht der Mensch. Heute wird immer gefragt, dient die Gemeinde den Bedürfnissen der Menschen? Besonders der Ungläubigen, die wir gerne dabei haben wollen. Die Bibel zeigt ganz klar, die Gemeinde ist nur eine Gemeinschaft von wiedergeborenen Gläubigen. Ungläubige haben eigentlich in der Gemeinde nichts verloren. Ja? Wir sollen hinausgehen zu den Ungläubigen, nicht sie hereinlocken zu uns mit irgendwelchen Rock- und Pop-Theaterstücken. Ja? Das ist völlig unbiblisch und falsch. Ja? Die Leute, die nicht wollen, nicht hinausgehen wollen, um das biblische Evangelium auf der Straße oder sonst wo zu verkündigen, die sagen, lasst sie uns doch hereinlocken und wir wollen so weltlich sein, damit sich jeder Weltmensch bei uns voll wohlfühlt. Ja? Das ist aber nicht göttlich. Ja. Sondern da wird Gott abgesetzt und vertrieben aus der Gemeinde als Mittelpunkt und der Mensch wird in den Mittelpunkt gesetzt. Ja? Ich möchte nur daran erinnern, es ist interessant, ja? In 2. Thessalonicher 2 steht, der Antichrist wird dadurch gekennzeichnet sein, dass ein Mensch sich in den Tempel Gottes setzt und sagt, er sei Gott. Ja? Der Mensch im Tempel Gottes im Mittelpunkt. Ja? Wer gehört dort in den Mittelpunkt? Gott allein. Ja? Und das ist ein Grundsatz biblischen Gemeindebaus. Das möchte ich doch nochmal auch mit uns lesen aus dem 1. Petrus 4. Was eigentlich das Herz unseres Gemeindelebens sein sollte. 1. Petrus 4, 10 und 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Und jetzt kommt das Ziel biblischen Gemeindelebens. Damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da hätten wir viele Diskussionen nicht über Willow Creek und andere Dinge. Wenn wir das sehen würden, es soll in allem Gott verherrlicht werden, nicht der Mensch, Gott. Gott soll Freude haben und Wohlgefallen an unseren Versammlungen, nicht die Menschen. Ja? Gott soll die Ehre bekommen. Dann haben auch die Menschen Segen davon. Umgekehrt gilt, dass die Menschen auch keinen Segen empfangen können, wo Gott nicht im Mittelpunkt ist. Noch ein letzter Gedanke. Die Gemeinde ist heute ganz entscheidend gefordert als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Lesen wir das mal aus dem Timotheusbrief, 1. Timotheus 3. Was ist ein wesentlicher Auftrag der Gemeinde Gottes? 1. Timotheus 3, Vers 15. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Schaut, das ist auch wieder so eine Sache. So wie die ganze Welt mit Finsternis bedeckt ist und nur in der Gemeinde Gottes wahre Anbetung des wahren Gottes stattfindet. Nur von diesen kleinen Kreisen der Gläubigen steigt Anbetung zu Gott auf. Und das ist Gott wichtig. Dafür sind wir auch auf der Erde. Genauso ist es so, dass geistig gesehen überall Finsternis herrscht, was die Wahrheit angeht. Die Wahrheit Gottes findet sich nicht bei den Philosophen, nicht bei den großen Kirchen, nicht bei den Theologen. Die Wahrheit Gottes findet sich bei diesem verachteten, geringen Häuflein der Gemeinde Gottes. Und Gott hat gesagt, ihr sollt der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit sein. In dieser Welt, die meine Wahrheit verworfen hat. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass wir die geoffenbarte Wahrheit des Wortes Gottes hochhalten sollen. Dass wir Menschen sein sollen, die persönlich das Wort Gottes täglich lesen und studieren und sich davon nähren. Die täglich ihre stille Zeit halten und dafür morgens früh aufstehen, eine halbe Stunde früher, als man sonst müsste. Ich sage es mal ganz praktisch, man muss es nicht immer so machen, aber Ermunterung. Wir sollten Leute sein, die uns vom Bibelwort leiten lassen. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Alltag. Dort ist es manchmal viel schwieriger. Ja? Wenn wir unsere Steuererklärung ausfüllen, wenn wir im Auto fahren, wenn wir einkaufen gehen, ja? Wenn wir Verträge abschließen, verhandeln mit Geschäftspartnern. Ja? Dort zeigt sich unsere Bibeltreue genauso wie in unseren Bekenntnissen. Ja? Wir sollen Männer und Frauen des Wortes werden. Und wir sollen aber auch Gemeinden sein, wo das Wort Gottes geliebt wird und hochgehalten wird. Wo es gepredigt wird, kompromisslos, klar, ohne Abstriche. Wir sollten auch als Gläubige solche sein, die dafür beten, und für die Prediger beten und sagen, Herr, gib ihm dein Wort glasklar, ja, so dass es schneidet, auch mich schneidet, auch mich überführt von meinen Sünden. Betet ihr so? Ich möchte euch sehr dazu ermutigen, ja, dass das Wort Gottes noch in Kraft verkündigt wird. Evangelistisch, das ist ganz, ganz wichtig, ja, aber auch unter den Gläubigen. Dass wir an dem Wort Gottes als der höchsten und allein verbindlichen Autorität eisern festhalten. Auch dort, wo immer mehr Christen sagen, ja, ihr Biblizisten und Fundamentalisten, ja, ihr wollt euch bloß nach der Bibel richten. Ja, das ist doch Sektierertum. Ja? Ja, so kann man doch nicht leben, oder? Versteht ihr? Da müssen wir dagegen halten, weil wir sind von Gott beauftragt, diese Wahrheit Gottes noch aufrechtzuerhalten. Und wenn wir darin untreu sind, da gibt es dieses ernste Bild vom Leuchter, Offenbarung 2, Gemeinde von Ephesus. Die Gemeinde war ein Leuchter, das heißt, sie hat das Licht der Wahrheit Gottes in diese Welt hinausgestreut. Wenn wir aber untreu sind, dann kann es passieren, dass Gott diesen Leuchter umwirft. Und das heißt, er kann diese Gemeinde nicht mehr als Zeugnis für seine Wahrheit anerkennen. Er gibt sie ein Stück Preis in die endzeitlichen Verführungen. Und wenn ihr mit offenen Augen um euch schaut, dann findet genau das leider Gottes in vielen, vielen Kreisen heute statt. Ja? Gott stürzt Leuchter um und gibt solche, die untreu mit seiner Wahrheit umgegangen sind, dahin. Es geht bis dahin, dass ein bekannter, prominenter Professor, Doktor, ein bekannter Bibellehrer Wim Auvenel, der früher einmal hervorragende Predigten und Lehren gehalten hat, große Einsicht hatte in Gottes Wort, dass er in die Mystik und Charismatik abgesunken ist und einem Primitivstverführer aus Afrika, einem Propheten Joshua, anheimgefallen ist und ihn praktisch als echten Mann Gottes ansieht und Krankenheilung und Wunder bei ihm sucht. Ja. Ein Mann, von dem selbst die Pfingstler in Afrika sagen, das ist ein Betrüger und Verführer und er hat einen Dämon, ja. Und zu dessen Füßen sitzt dieser Professor jetzt, lässt sich von ihm belehren. Ja. So tief kann auch Preisgabe geschehen, wenn wir mit Gottes heiliger Wahrheit nicht ernst und treu leben. Ja. Wir sind der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Oder wir sind nicht gemeint. Im Sinne Gottes. Ja. Das möchte ich uns einfach noch einmal vor Augen führen. Wir haben einen Kampf zu führen. Der Kampf ist ernst. Der kostet uns was. Ja, auch persönlich. Nachfolge kostet immer noch was. Wer mir nachfolgen will,